Hallo und herzlich willkommen zu Höhenluft, dem Flugbegleiter-Podcast, in welchem ihr exklusive Einblicke in die Welt der Flugbegleiter erhaltet. Freut euch auf spannende Geschichten, lustige Anekdoten und wertvolle Tipps rund um die Luftfahrtbranche und bleibt unbedingt dran, um zu erfahren, was es wirklich bedeutet, als Flugbegleiterin zu arbeiten. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Eine weitere Woche ist vergangen und es kommt eine neue Folge online. Es ist seitdem sehr viel passiert. Ich war in Wien und kam auch gerade die Sekunde wieder zurück. Das war eine ziemlich kurzfristige Entscheidung, dass ich geflogen bin, denn mein nächster Arbeitsflug ist tatsächlich jetzt genau in einer Woche. Ich hatte aber wirklich seit meinem letzten oder nach meinem letzten Flug, wo war ich denn da überhaupt nochmal? Seht ihr mal, ich komme ab und zu mal durcheinander, wo ich denn zuletzt war. Ich glaube, es war Kapstadt. Ich bin mir aber gerade, um ehrlich zu sein, nicht mehr sicher. Naja, auf jeden Fall hätte ich seit meinem letzten Flug 2 ganze Wochen frei gehabt am Stück. Ich fliege ja Teilzeit und hätte deswegen Teilzeit frei gehabt, so nennt man das. Und hatte auch noch Urlaub über Ostern. Also es waren wirklich dann 2 lange Wochen und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, nochmal zu verreisen. Und es hatte aber keiner Zeit, also weder Freunde noch Dennis, mein Freund. Deswegen habe ich mich kurzfristig dazu entschieden, dann alleine zu fliegen. Und da ich ja Standby fliegen kann, also vergünstigt mit anderen Airlines, aber auch mit meiner eigenen Airline, also mit der Airline, wo ich arbeite, habe ich mich dazu entschieden, das doch zu machen und mir spontan vergünstigt ein Ticket zu buchen. Ich kann mir tatsächlich noch bis gefühlt 2 Minuten vor Check-in oder Gate-Schließung, okay, Gate-Schließung jetzt vielleicht nicht, aber ziemlich kurzfristig noch dieses vergünstigte Ticket buchen und auch wieder stornieren, flexibel. Ich weiß nicht, ich hatte es, glaube ich, schon mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, was Standby-Fliegen ist und was da die Vor- und Nachteile sind. Scheinbar war es aber dann doch noch einigen unklar. Aus diesem Grund tatsächlich, weil ich da auch ganz viele Fragen zu bekommen habe, was Standby-Fliegen ist, in meiner Story jetzt, wo ich unterwegs war, kam ich auf die Idee, meine heutige Podcast-Folge so ein bisschen danach auszurichten. Beziehungsweise, ich möchte heute über Airliner-Begriffe sprechen. Das soll so eine Art Handbuch, sag ich jetzt mal, sein. Die Folge kann man sich immer wieder mal anhören, wenn ich irgendwelche Begriffe auch in den Raum werfe. In der Airliner-Branche nimmt man einfach ganz schnell irgendwelche Begriffe in den Mund und spricht sie aus und der Laie versteht oft nicht, was damit gemeint ist. Deswegen dachte ich mir, erkläre ich einfach heute mal so ein paar Begriffe. Und wie gesagt, diese Standby-Sache war eigentlich der Anlass dazu. Standby wird eigentlich in vielerlei Hinsichten als Begriff in der Fliegerei verwendet. Zum einen als Ersatz für das Wort Rufbereitschaft. Also Standby bedeutet ja nichts anderes als abrufen sozusagen oder auf Abruf. Es bedeutet auch sich bereithalten und kann deswegen zum einen für unsere Rufbereitschaft, wie gesagt, verwendet werden. Das haben wir Flugbegleiter ja, dass wenn jemand ausfällt im Kollegium aufgrund von Krankheit oder anderen Gründen, dass dann jemand anderes einspringen muss und deswegen muss es immer irgendwelche Leute geben, die halt Standby bzw. Rufbereitschaft haben. Dafür wird dieser Begriff benutzt. Dieser Begriff wird aber auch tatsächlich benutzt, um Standby-Fliegen zu beschreiben, was ich jetzt gemacht habe, denn wenn ich Standby-Fliege, bin ich abladbar. Also diese Standby-Tickets, die wir Airliner vergünstigt kaufen können, bedeuten aber gleichzeitig auch, dass ich nicht garantiert einen Platz an Bord habe. Wenn die Maschine ausgebucht ist, kann es also sein, dass ich stehen bleibe. Es gibt dann noch sogenannte Jump-Seats, beschreibe ich auch noch später auf den Begriff, komme ich auch noch später zurück, was das genau ist, wo dann die Crew spontan entscheidet, ob sie einen auf diesem Jumpseat mitnehmen oder nicht. Aber auf jeden Fall ist man eigentlich nie sicher, ob man wirklich mitkommt, wenn man ein Standby-Ticket gebucht hat. Bei mir ging jetzt alles gut, muss ich sagen, toi toi toi. Ich persönlich bin auch noch nicht stehen geblieben. Ich bin in der Vergangenheit schon ein paar Mal Standby geflogen. Aber tatsächlich war es mal so, dass ich eine Freundin mitnehmen wollte, auch Standby. Ich kann nämlich auch Freunde und Familie Standby buchen. Und da habe ich mich kurzfristig dazu entschieden, sie nicht mitzunehmen. einen Tag davor, richtig schade, da wollten wir nach Las Vegas fliegen, aber das hat leider dann nicht geklappt, weil die Maschine voll war und es mir einfach zu heikel war, dass sie dann stehen bleibt am Gate, denn tatsächlich geht man ganz normal zum Check-in, bekommt dann auch einen Boarding-Pass, allerdings keinen Sitzplatz. Wenn man Standby fliegt, muss dann durch die Sicherheitskontrolle, durch die Passkontrolle und bekommt dann erst am Gate beim Boarding oder gegebenenfalls auch erst nach dem Boarding einen Sitzplatz im besten Fall. Oder halt auch eben nicht. Und da mir das einfach zu heikel war, da meine Freundin alleine stehen zu lassen am Gate, die ist doch noch nie Langstrecke geflogen, beziehungsweise ich glaube bis zu dem Zeitpunkt ist sie noch nie in ihrem Leben geflogen, wollte ich ihr das nicht antun und habe halt dann leider dieses Standby-Ticket storniert. Das ist halt wiederum gut, wir kriegen dann unser ganzes Geld auch wieder zurück, wenn wir dieses Standby-Ticket nicht in Anspruch nehmen. Aber ja, leider habe ich das einmal schon erfahren, dass, oder halt nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Aber im Endeffekt, eigentlich ist dieses Standby-Fliegen eine super Sache und auch wirklich ein mega Goodie. In der Vor- und Nachteils-Folge habe ich ja über Vorteile gesprochen, logischerweise, und das auch als Vorteil hervorgehoben, weil das einfach wirklich sehr schön ist. Also da können wir schon einiges an Geld sparen und ja, das war auch der Grund, warum ich dann nach Wien geflogen bin, weil es einfach wirklich relativ günstig für mich war. Um jetzt weiterzumachen bei den ganzen Begriffserklärungen. Ich hatte eben schon mal den Begriff Jump in den Mund genommen, ein Jump Seat. Das sind tatsächlich freie Flugbegleitersitzplätze. Wenn ihr mal an Bord kommt und euch in der Maschine so ein bisschen umschaut, dann seht ihr ja immer diese klappbaren Sitze. Die sind übrigens nur für die Flugbegleiter da und nicht für Passagiere. Ich hatte schon öfters, dass da irgendwie, wenn ich mal aus der Küche rausgeguckt habe, da plötzlich ein netter Mensch drauf saß, den wir dann wegschicken mussten, weil das sind halt wirklich keine richtigen Passagiersitze, sondern halt unsere Sitze. Und die Sicherheitsvorkehrungen oder Sicherheitsvorschriften sind da halt auch einfach andere. Lange Rede, kurzer Sinn, da sollte nur ein Flugbegleiter drauf sitzen. Und an Bord gibt es oftmals mehrere Flugbegleitersitze, als Flugbegleiter anwesend sind. Heißt, man hat dann auch mal freie Flugbegleitersitze, die nicht belegt sind. Und die können dann als Jump Seats vergeben werden für zum Beispiel Standby-fliegende Personen. Ja, ich weiß nicht, ob die Erklärung euch jetzt ausgereicht hat, aber das ist auf jeden Fall auch so ein Begriff, der häufig fällt bei uns in der Fliegerei, Jump Seat-Vergabe. Einfach, weil wir öfters mal Menschen an Bord haben, die mit uns Standby fliegen. Es kommt tatsächlich eigentlich fast auf jedem Flug vor, muss ich sagen, dass man einen sogenannten PAD auf der Liste hat. Da wäre ich dann auch schon direkt beim nächsten Airliner-Begriff, PAD. In der Fliegerei wird es wirklich geliebt, Abkürzungen zu benutzen. Da werde ich auch noch mehrere Abkürzungen später noch reinwerfen, weil das auch wichtige Begriffe sind. Gefühlt wird alles abgekürzt. PAD bedeutet nichts anderes als Passenger Available for Disembarkation. Bedeutet im Deutschen ein Passagier, der zum Ausladen da ist. Also im Endeffekt wieder wird der Bogen gespannt zum Standby-fliegenden Menschen, der ja theoretisch abladbar ist. Das wird eigentlich als Synonym für den Menschen benutzt, der Standby fliegt. Ja, PAD nennt man das einfach. In der Fliegerei gibt es auch das sogenannte Airliner-Alphabet, was wir Flugbegleiter lernen müssen im Flugbegleiter-Lehrgang und was auch die ganzen Piloten in den Flugschulen lernen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr telefoniert mit irgendwem und euren Namen buchstabieren müsst, dann buchstabiert man den Namen meistens mit anderen Vornamen. Also bei Sophie für S würde ich dann zum Beispiel Siegfried nehmen. Darin bin ich zum Beispiel super schlecht. Die Abkürzung kenne ich alle nicht. Aber sowas Ähnliches gibt es halt auch für die Airline-Branche mit anderen Begriffen. Und zwar kann ich euch das sehr gerne mal aufsagen. Ich versuche, es zusammenzubekommen. Ich nutze das wirklich selten. Aber immer wieder mal nutzen wir tatsächlich diese, wie nennt man das? Dieses Fliegeralphabet, also diese ausgesprochenen Buchstaben. Ich fange einfach mal an. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu und das war's. Genau, das war das Fliegeralphabet und das nutzen wir tatsächlich auch zum Buchstabieren von allem Möglichen. Flugzeuge haben wir zum Beispiel auch eine Flugzeugkennung. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr vor einem Flugzeug steht oder mal im Flughafen seid und aus der Fensterscheibe aus dem Fenster rausguckt, stehen auf den Flugzeugen immer eine Kennung drauf. Zum einen dann immer die Airline-Kennung und eine Nummer und halt auch noch Buchstaben. Und der letzte Buchstabe oder die letzten beiden Buchstaben werden bei uns immer verwendet, um unseren Flugzeugen quasi auch einen Namen zu geben. Wir hatten zum Beispiel auch mal Maschinen, die Mike hießen, Lima hießen, Kilo hießen, also einfach wie der letzte Buchstabe der Kennung. Und das war immer ganz witzig. Also man hat dann halt quasi gesagt, ja, wir fliegen heute mit der Mike oder wir fliegen heute mit der Zulu. Und ja, dadurch bekommen die Maschinen irgendwie einen besseren Bezug und einen Charakter. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. So viel zum Fliegeralphabet. Also das wird auch tatsächlich häufig genutzt. Aber ich muss sagen, im Cockpit glaube ich noch mehr als bei uns in der Kabine. Einfach weil die teilweise auch beim Funken oder so dann tatsächlich damit funken. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich für euch. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal weiter mit anderen Abkürzungen, die noch ganz wichtig sind in der Airliner-Branche und die oft benutzt werden. Es gibt wirklich 1 Million, ihr könnt auch mal googeln. Das sind so viele, ich habe wirklich nur die rausgepickt, die bei uns im täglichen Sprachgebrauch verwendet werden und die eigentlich so am interessantesten sind. Nicht nur das Fliegeralphabet, sondern auch diese ganzen Abkürzungen lernen wir tatsächlich auch alle im Flugbegleiterlehrgang. Also sowas wie PAD, Standby und so weiter, die Sachen, auf die ich jetzt noch zu sprechen komme, die lernen wir alle im Flugbegleiterlehrgang. In kurzer Zeit, das ist schon ein bisschen was. Eine weitere Abkürzung wäre AOG, auch ein Begriff, der zum Glück nicht so häufig vorkommt, aber doch sehr wichtig ist und was ich tatsächlich auch schon mal hatte. AOG bedeutet nichts anderes als Aircraft on Ground, zu Deutsch ein Flugzeug, das am Boden steht. Und das kommt tatsächlich vor, wenn die Maschine zum Beispiel einen Defekt hat oder aus irgendeinem anderen Grund nicht fliegen darf. Dann ist man AOG. Und es war tatsächlich so, dass ich mal auf die Seychellen geflogen bin vor einiger Zeit. Es war vor Corona. Und wir haben auf den Seychellen eigentlich immer nur ganz, ganz kurz Aufenthalt. Wir fliegen abends hin über die Nacht, landen morgens früh und fliegen abends wieder zurück. Also es ist wirklich ein für uns sehr anstrengender Flug. Und genau da hatte ich natürlich nur ein kleines Köfferchen dabei, nur Sachen zum Schlafen und ich glaube einen Bikini, mehr nicht. Und genau da war es dann so, dass wir AOG gegangen sind. Also unsere Maschine hatte einen Defekt durch einen Vogelschlag. Ein Vogel ist in die Turbine geflogen, das nennt man Vogelschlag. Hiermit habe ich auch wieder einen weiteren Begriff erklärt. Und dadurch war ein Teil in der Turbine verbogen, was ausgetauscht werden musste. Wir hatten einen Techniker an Bord mit dabei, die fliegen immer wieder mal mit bei uns. Wenn man zum Beispiel an einer Außenstation, wo man hinfliegt, kein technisches Personal hat von unserer Airline, da muss immer ein Techniker mitfliegen. Und das war auch irgendwie unser Glück, weil wir hatten dann jemanden, der das Ding reparieren konnte. Unser Pech war aber, dass wir keine Teile vor Ort hatten und das Teil erstmal eingeflogen werden musste aus Deutschland. Das hieß, wir sind eine Nacht länger geblieben, hatten somit einen Stehtag, auch ein Begriff, der sehr oft verwendet wird in der Fliegerei und den ich gleich noch erklären werde. Aber ich hatte natürlich keine Klamotten dabei. Das war ein bisschen doof und aus dem Grund habe ich tatsächlich auch jetzt immer bei kurzen Flügen, kleinen Flügen, immer irgendwie was in meinem Gepäck drin, womit ich dann rausgehen kann. Auf jeden Fall, das war mein AOG-Erlebnis. Kommt nicht oft vor, aber doch immer wieder mal. Auch ein Grund, warum Kollegen immer wieder mal, oder ich auch, wirklich in unseren Köfferchen was dabei haben, auch wenn wir nur einen Tagesflug machen. Also egal, ob ich jetzt nur nach Mallorca fliege und direkt wieder zurückfliege, es kann ja auch auf Mallorca passieren, dass unser Flieger AOG geht und dass wir stehen bleiben und dann bin ich froh, wenn ich was dabei habe. Dann erkläre ich doch auch direkt am besten mal, was denn ein Stehtag ist. Das sind tatsächlich Begriffe, die in meinem Wortschatz schon so verankert sind, dass ich gar nicht mehr bemerke, wenn ich die benutze oder nicht. Ein Stehtag ist ein voller freier Tag bei uns in der Fliegerei. Bedeutet, man hat wirklich einen kompletten Tag, wo man die Zeit vor Ort verbringen kann. Ein Nicht-Stehtag wäre zum Beispiel das, was ich jetzt auch im Monat habe. Ich fliege jetzt bald in die Dominikanische Republik und fliege tagsüber hin, lande sehr, sehr, sehr spät abends und am nächsten Tag geht es abends wieder zurück. Sollte man meinen, es sind ja eigentlich knapp 24 Stunden, ist aber tatsächlich kein Stehtag. Ein Stehtag wäre es, wenn ich spät abends zum Beispiel irgendwo lande, den kompletten darauffolgenden Tag frei habe und darauf dem Tag dann zurückfliege. Also ein Stehtag muss nicht 24 Stunden sein, sondern halt wirklich ein vollständig freier Tag von morgens, die Nacht davor noch mit, und dann nochmal eine Nacht dran. Ein Wochenstopp kommt selten vor, aber doch noch ab und zu. Ich habe heute einen netten Herrn am Gate getroffen, der auch mal geflogen ist. Der war schon etwas älter, der war schon im Ruhestand und der ist auch Standby geflogen von Wien nach Frankfurt. Sehr süß. Und da hat er sich, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal haben ja alte Menschen so ein bisschen Redebedarf, aber es war wirklich sehr süß. Und er hat dann so von seinen alten Zeiten erzählt, dass es ja früher immer so viele Wochenstopps gab und das gäbe es ja heute gar nicht mehr. Es gibt ja jetzt nur noch so viele Minimumflüge. Auch ein Begriff, den ich gleich noch erkläre. Und tatsächlich ist ein Wochenstopp ein Aufenthalt von 5 bis 7 Tage irgendwo vor Ort, ist wirklich mittlerweile die Seltenheit geworden, einfach weil die Flugfrequenz so hoch ist, dass das gar nicht mehr dargestellt werden kann und sich auch für viele Airlines nicht mehr unbedingt rentiert. Also das ist ein sogenannter Wochenstopp. Und dann gibt es auch den Minimumaufenthalt, den ich jetzt gerade eben schon angesprochen hatte. Minimumaufenthalte sind alles unter 24 Stunden. Jetzt zum Beispiel mein Dominikanischer Republikflug, den ich bald habe, wovon ich eben erzählt habe, ist ein sogenannter Minimumflug. Da habe ich glaube, es sind irgendwas um die 20 Stunden Aufenthalt und davon sind ja alleine gut 8 Stunden mal die Nacht zum Schlafen. Dann kommt man dann wirklich spät abends jetzt zum Beispiel an, wird dann wahrscheinlich so 21 Uhr Ortszeit sein in der Dominikanischen Republik, bei uns in Deutschland dann schon 3 Uhr nachts. Dann isst man vielleicht noch was oder geht direkt schlafen. Am nächsten Tag wird dann gefrühstückt. Man geht vielleicht noch mal 1-2 Stündchen an den Strand und dann geht man wieder aufs Zimmer, um sich zu erholen für den Rückflug, der dann über die Nacht zurückgeht. Ja, das ist tatsächlich dann ein sogenannter Minimumflug. Kommt doch schon immer wieder mal vor, muss ich sagen. Hatte ich auch schon in der Vergangenheit super, super häufig. Also so einmal im Monat habe ich eigentlich schon immer einen Minimumflug. Kommen wir zu einem Begriff, den ich euch auch schon einige Male erklärt habe auf Instagram. Mein Instagram-Account verlinke ich euch wie immer in den Shownotes unten. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr mich jetzt nicht von Instagram kennt, sondern zufällig auf meinen Podcast gestoßen seid. Dieser Begriff lautet Deadhead-Fliegen. Klingt makaber. Deadhead, toter Kopf, Totenkopf, wie auch immer man es nennen möchte. Bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir als fliegendes Personal transportiert werden. Egal, ob das jetzt per Zug ist oder per Flugzeug oder per Bus, das ist wirklich egal. Deadhead gehen bedeutet einfach, dass wir zum Beispiel nicht von unserer Homebase aus fliegen, sondern auch von einer anderen Station aus fliegen. Und da müssen wir natürlich dann erstmal dahin transportiert werden. Als ich früher nur kurze Mittelstrecke geflogen bin, war das zum Beispiel ganz oft der Fall, dass ich von anderen Flughäfen innerhalb von Deutschland geflogen bin. Und dann bin ich zum Beispiel mit dem Flugzeug Deadhead nach Hamburg geflogen, in Zivil, gar nicht in Uniform, sondern ganz normal in Zivil als Passagier, um zu einem anderen Flughafen, jetzt nach Hamburg in dem Fall, transportiert zu werden, um von da aus dann einen Flug als Flugbegleiterin zu absolvieren. Ja, das bedeutet Deadhead. Ich bin das letzte Mal Deadhead gegangen im Dezember vom Barbados aus. Da habe ich auch ein Video zu hochgeladen. Deadhead gehen kann sehr angenehm sein, muss ich sagen, denn im besten Falle ist es der Fall, dass wir in der Business Class reisen dürfen. Das ist schon wirklich toll, wenn Platz ist und die nicht ausgebucht ist. Ansonsten fliegen wir halt dann auch ganz normal in der Economy Class. Wenn es sich aber irgendwie ergibt, muss ich sagen, genieße ich das schon sehr, Business Class zu fliegen. Ja, das ist wirklich Eine andere Art zu reisen. Ein weiterer Begriff, der in der Airliner-Branche oft verwendet wird, ist das sogenannte Ferry-Gehen. Also Ferry bedeutet ja im Englischen Fähre, beziehungsweise im Deutschen Fähre, englischer Begriff. Ja, und das sind tatsächlich Flüge, die leer absolviert werden. Also ohne Passagiere an Bord. Und in dem Fall werden dann die Flugzeuge transportiert zu einem anderen Flughafen. Wenn an einem Flughafen zum Beispiel eine Maschine benötigt wird und es operationell nicht möglich ist, das irgendwie zu verbinden mit einem Flug, wo Passagiere mit an Bord sind, dann wird eine Maschine auch mal Ferry irgendwohin transportiert. Oder wenn Maschinen zum Beispiel aus ganz, ganz neu gekauft werden und noch nie in ihrem Leben geflogen sind, dann setzt man natürlich auch erstmal nicht Passagiere da rein, sondern man macht dann einen Ferryflug zum Flughafen, wo die Maschine dann in Zukunft von aus fliegen soll. Und ja, das wird wie gesagt Ferryflüge genannt, werden wie gesagt leer gemacht, aber es müssen tatsächlich trotzdem öfters mal Flugbegleiter mit an Bord sein, um die Türen zu bedienen. Ich glaube, das wird gar nicht mehr so häufig gemacht. Ja, also mein letzter Ferryflug, ich glaube, ich hatte auch nur einen oder nee, ich hatte zwei Stück in meinem Leben. Einmal während der Corona-Zeit, wo wir nach China geflogen sind und unter anderem Masken hingeliefert haben. Da sind wir dann Ferry zurückgeflogen und einmal bin ich irgendwann in meiner Anfangszeit auch mal Ferry geflogen. Das ist eigentlich ganz witzig und verrückt, da an Bord zu sein und gefühlt ist dann niemand anderes, also was heißt gefühlt, da ist niemand anderes an Bord und man fliegt halt einfach mit einer leeren Maschine. Das ist schon verrückt. Ein weiterer gängiger Begriff in der Airline-Branche ist der Begriff PAX, P-A-X. Der steht für nichts anderes als für den Passagier und für Säuglinge unter 2 gibt es dann nochmal einen extra Begriff und zwar den Begriff Infant. Genau, da gibt es auch nochmal dann gesonderte Regelungen. Kinder unter 2 dürfen ja kostenlos mitgenommen werden. Die brauchen keinen eigenen Sitzplatz. Die sitzen dann auf dem Schoß des Erziehungsberechtigten und die bekommen dann zum Beispiel von uns auch einen sogenannten Infant-Anschnallgurt beziehungsweise einen sogenannten Loop-Belt. Das ist ein ganz bestimmter Anschnallgurt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, dass dieser Gurt hat nochmal so eine Lasche an dem Gurt dran, wo dann der Gurt des Elternteils durchgefädelt wird und dann wird das Kind damit angeschnallt. Ganz wichtig, dabei müssen die Kinder auch wirklich aufrecht sitzen. Ich weiß, es ist manchmal echt ein bisschen doof, wenn die auch schlafen und so, aber nur dann kann der halt den kompletten Sicherheitsschutz quasi bieten. Das ist auf jeden Fall das sogenannte Infant. Dann gibt es noch die Abkürzung UM, das bedeutet Unaccompanied Minor, also ein unbegleitetes Mitglied, unbegleiteter Mensch, Kind, sind bei uns auch Kinder, die tatsächlich alleine fliegen. Ich bin als Kind auch schon öfters mal als UM geflogen, vielleicht ihr ja auch oder vielleicht auch eines eurer Kinder. Das kann man beantragen bei der Airline, wenn Kinder zum Beispiel Oma und Opa, die in einem anderen Land wohnen, besuchen möchten. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich bin mit meinem Bruder mal als UM nach Mallorca geflogen, wo meine Großeltern ein Segelboot hatten und die haben wir besucht und da sind wir als, wie gesagt, UMs geflogen. Da kriegt man eine Dokumententasche um den Hals umgebunden, da kommen alle wichtigen Dokumente rein und dann wird man tatsächlich von einer netten Dame oder einem netten Herrn die ganze Zeit begleitet. Also die bringen einen zum Flieger hin, geben einen dann bei den Flugbegleitern ab. Da wird sich dann, also wir Flugbegleiter kümmern uns dann um das Kind, schauen auch, dass es dem Kind gut geht. Wir wissen auch ganz genau, wo das sitzt. Wir schauen immer wieder mal vorbei, gucken, ob das irgendwas braucht und so weiter. Und dann wird das Kind tatsächlich auch wieder am Flugzeug abgeholt und dann den Eltern, Oma, Opa, wer auch immer das Kind abholt, dann entgegengebracht oder ja zu dahin halt gebracht. Es tut mir leid, ich hatte heute schon einen langen Tag. Ich habe ein bisschen Wortfindungsstörungen. Aber ja, das sind auf jeden Fall UMs. Hatte ich auch erst letztens wieder an Bord. Kommt immer wieder mal vor, dass man die tatsächlich dann an Bord hat. Und ich finde das auch sehr gut, dass wir so einen Service anbieten. Was uns zum Beispiel auch tagtäglich an Bord begegnet, sind sogenannte WCHs. Das bedeutet nichts anderes als Wheelchairs, was im Deutschen Rollstuhl heißt. Und je nach Grad und je nachdem, was man nicht kann oder was für Einschränkungen man hat, gibt es dann auch immer noch andere Endungen. Also es gibt dann zum Beispiel den WCHR, das ist der Wheelchair, bei manchen Airlines heißt der Runner oder Wheelchair Ramp. Das bedeutet, diese Person kann zum Beispiel noch auf dem Vorfeld sich bewegen, kann auch noch theoretisch Treppen steigen, braucht aber dann Hilfe, also eine Person, die ihn zum Beispiel begleitet oder sie. Dann gibt es noch den WCHS, das ist der Wheelchair Steps. Das bedeutet, diese Person kann keine Treppen gehen und dann kommt tatsächlich auch immer extra Hebewägen, die dann, wenn man zum Beispiel eine Außenposition hat, da halt dann die Menschen nach oben befördern. Es gibt dann auch noch den WCHC, das ist der Wheelchair Cabin. Und diese Person braucht dann auch wirklich während des gesamten Fluges eigentlich Hilfe und kann sich alleine an Bord eigentlich gar nicht fortbewegen. Ein Begriff, den die Piloten immer sehr gerne in ihren Bordansagen verwenden, der aber auch wirklich sehr relevant ist, ist der Begriff Slot. Die Piloten erklären den dann auch dann eigentlich meistens in dem Zuge, denn Slot bedeutet eigentlich nichts anderes als ein bestimmtes Zeitfenster. Wenn man fliegt, kriegt man vom Tower bzw. von den Fluglotsen immer ein genaues Zeitfenster zugeteilt, in welchem man starten darf oder halt dann auch später landen darf. Und es kann halt zum Beispiel sein, dass ich aufgrund von schlechtem Wetter oder wenn man noch das Flugzeug enteisen muss im Winter oder aus irgendwelchen anderen Gründen sich das Slot oder der Slot halt dann verschieben kann, beziehungsweise der Slot, den man eigentlich zugeteilt bekommen hat, den kann man dann nicht wahrnehmen und muss dann auf einen späteren warten. Und es ist dann nicht so, dass man dann einfach den nächstmöglichen Slot kriegen kann, weil es gibt ja noch viele weitere Maschinen, die starten wollen oder landen wollen. Das ist dann wirklich die Aufgabe des Towers bzw. der Fluglotsen, diese Slots richtig zu vergeben. Und deswegen kann es halt auch manchmal ein bisschen dauern, bis man dann einen neuen Slot zugeteilt bekommt. Deswegen ist es auch immer sehr wichtig, dass man pünktlich ist und den Slot dann auch bekommt. Wenn wir zum Beispiel auf kurze Mittelstrecke unterwegs sind, ist es ja bei uns meistens so, dass wir hinfliegen, die Passagiere dort abliefern, neue Passagiere einladen und direkt wieder zurückfliegen. Und dieser Zeitraum, in dem man dann kurz vor Ort ist, also am Zielflughafen, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, das ist ein bisschen leichter. Ich fliege nach Fuerteventura und in der Zeit, wo wir dann auf Fuerteventura sind, auf die neuen Passagiere warten, da hat man ein sogenanntes Turnaround, gehe ich auch nochmal gleich drauf ein. Und dann nennt einem eigentlich auch schon tatsächlich der Kapitän meistens dem Slot, also uns fliegendes Personal, damit wir Bescheid wissen, wie schnell oder wie viel Zeit wir uns lassen können mit unseren ganzen Sicherheitsdingen, die wir dann noch abarbeiten müssen vor Ort, bevor die neuen Passagiere einsteigen. Genau, so viel zum Thema Slot. Das ist auf jeden Fall einfach nur ein Zeitfenster und das ist auch wirklich sehr relevant. Jetzt habe ich schon gerade den Begriff Turnaround in den Mund genommen. Der Turnaround bedeutet nichts anderes als auf Deutsch die Maschine umzudrehen. Das sagt man bei uns im Fachjargon einfach so. Das ist wirklich dieser Zeitraum, wo wir dann auf Fuerteventura, wenn wir bei meinem Beispiel bleiben, die Maschine wieder fit machen, um neue Passagiere zurückzufliegen. Also die Maschine quasi einmal umdrehen, alte Passagiere raus, alles kontrollieren, neue Passagiere rein. Diesen Zeitraum nennt man Turnaround. Wenn man jetzt allerdings vielleicht nicht direkt zurückfliegt, sondern an einem Zielort aussteigt, so wie es ja meistens bei der Langstrecke der Fall ist, beziehungsweise, was heißt meistens, wir steigen bei der Langstrecke immer aus, dann hat man einen sogenannten Layover. Den Begriff habe ich auch schon so oft in den Mund genommen. Kennt ihr vielleicht auch schon. Das bedeutet Übernachtung. Also der Layover kann tatsächlich auch einen längeren Zeitraum umfassen. Auf Deutsch übersetzt bedeutet es aber Übernachtung und darunter fällt dann auch tatsächlich der gesamte Zeitraum, wo man dann an der Destination, also an dem Ort, wo man hinfliegt, verbleibt. Apropos Destination, da komme ich auch schon zu meinem nächsten Begriff. Habt ihr vielleicht auch schon öfters mal gehört, wenn ihr fliegt, dass der Begriff Destination verwendet wird. Destination bedeutet ja eigentlich nichts anderes als Zielort oder Endstufe, Endort, wie auch immer man es bezeichnen möchte im Deutschen. Und das benutzen wir in der Fliegersprache eigentlich auch immer, wenn wir von unserem Zielort sprechen. Dann sagen wir, ja, unsere nächste Destination ist Frankfurt, unsere nächste Destination ist Las Vegas, unsere nächste Destination ist Fuerteventura. Genau, also das ist immer der Flughafen oder der Zielort, wo man hinreist. Bevor man allerdings eine Reise antritt, findet auch bei uns Flugbegleitern oder beim fliegenden Personal immer ein sogenanntes Briefing statt und am Ende jedes Fluges ein Debriefing, um jetzt zu den nächsten Begriffen zu kommen. Briefing bedeutet nichts anderes, als dass wir uns innerhalb der Crew absprechen. Wir besprechen den Ablauf des Fluges, Besonderheiten, sicherheitsrelevante Dinge. Der Purser, der Chef der Flugbegleiter, der fragt dann immer noch so ein paar sicherheitsrelevante Dinge ab, dass man sich einfach nochmal ein paar Dinge vor Augen führt. Das ist dann immer wie so ein kleiner Test. Ist zum Beispiel auch im Worst Case so, dass wenn man die Fragen nicht beantworten kann, man tatsächlich vom Flug abgesetzt wird. Also, dass man den Flug als Flugbegleiter nicht durchführen kann. Aber ich muss sagen, das kam bei uns tatsächlich noch nie vor. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Das ist auf jeden Fall das Briefing, also die Flugvorbereitung innerhalb der Crew, bevor man dann an Bord geht. Und dann gibt es auch noch ab und zu ein Debriefing. Beziehungsweise eigentlich gibt es das nach jedem Flug. Meistens fällt es aber recht kurz aus, denn in 99,9% der Fälle lief der Flug reibungslos und der Kapitän hält dann tatsächlich das Debriefing und fragt dann einfach, ob wir noch irgendwas haben innerhalb der Crew, was besprochen werden muss. Und wenn dann wirklich mal irgendwas Relevantes an Bord war, was vorgefallen ist, sei es jetzt ein medizinischer Notfall oder andere Dinge, dann wird darüber auch nochmal gesprochen. Und ja, diesen Zeitraum, wo man das dann bespricht, nennt man dann Debriefing. Wir neigen uns dem Ende zu. Kommen wir auch nochmal zu einem wichtigen Begriff, wo ich häufig nachgefragt werde. Und zwar ist es Taxi. Also nichts anderes als Taxi, T-A-X-I. Und das bedeutet, dass die Maschine sich bewegt. Es gibt den Taxiway zum Beispiel am Flughafen. Das ist der Weg von der Parkposition zur Startposition. Wenn man dann off-blocks geht, rollt man quasi von der Startposition weg über den Taxiway zur Startbahn. Und wenn man dann, bevor man wieder on-blocks geht nach der Landung, rollt man von der Landebahn über den Taxiway zu den Blocks, also zur Parkposition. Zu off-blocks, on-blocks werde ich gleich auch nochmal was sagen. Auf jeden Fall ist das halt der Taxiway und das bedeutet Taxi in der Fliegersprache eigentlich nichts anderes, als dass die Maschine sich bewegt und sich von einem Ort zum anderen bewegt. Offblocks und Onblocks ist für uns Airliner auch ein wichtiger Begriff, denn danach wird tatsächlich unsere Dienstzeit auch definiert. Wenn ihr mal beobachtet habt, wie so ein Flugzeug seine Parkposition verlässt, habt ihr vielleicht auch gesehen, dass es von einem Fahrzeug nach hinten gepusht wird. Das nennt man dann den Pushback. Also das ist ein extra Fahrzeug, was die Maschine aus ihrer Parkposition rausstupst und davor werden dann noch die, werden die Blöcke weggenommen, die dazu dienen unter anderem, dass das Flugzeug nicht wegrollt. Und in dem Zeitraum, wo die Maschine dann nach hinten gepusht wird, nennt man das quasi off-blocks gehen. Also die Maschine verlässt die Parkposition, verlässt diesen Knüppel, diesen Block, der vor dem Reifen liegt, damit die Maschine nicht rollt. Und das wird als off-blocks definiert und ab da läuft bei uns, zumindest in Deutschland, bei den deutschen Airlines oder bei vielen deutschen Airlines, dann die sogenannte bezahlungswirksame Zeit und auch quasi die Zeit, die die Piloten eintragen müssen. Also das ist dann unsere Dienstzeit. Da will ich jetzt gar nicht weiter genau drauf eingehen. Das ist wirklich super kompliziert. Aber das bedeutet auf jeden Fall, dass die Maschine off-blocks geht. Also die Maschine verlässt die Parkposition und für uns Flugbegleiter wichtig, unsere bezahlungswirksame Zeit läuft. Und dann rollt die Maschine über den Taxiway. Ich habe es gerade eben schon gesagt, geht in die Luft und landet dann wieder am Zielflughafen und rollt dann über den Taxiway zurück und geht dann on-blocks, bedeutet, sie nimmt die Parkposition ein und dann werden wirklich vor die Reifen diese Blöcke gelegt. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, beobachtet das mal. Das ist wirklich sehr interessant anzusehen. Und in dem Moment endet dann tatsächlich auch unsere bezahlungswirksame Zeit. Und wir haben dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon Feierabend sozusagen. Aber Passagiere befinden sich ja meistens noch an Bord. Wie gesagt, darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen. Ich habe schon öfters mal auf Instagram darüber gesprochen, wie sich unsere Dienstzeit zusammensetzt. Es ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Und bevor ich mich jetzt hier mich zu sehr verhaspel, stoppe ich das Ganze mal lieber. Abschließend komme ich jetzt vielleicht nochmal auf die sogenannten Drei-Letter-Codes zu sprechen. Das sind, wie der Begriff schon sagt, drei Buchstaben, die immer für einen Flughafen stehen. Wenn ihr viel fliegt, viel verreist seid, dann wisst ihr das vielleicht auch, dass es für jeden Flughafen immer eine Buchstabenfolge gibt, um halt einfach die Flughäfen zuordnen zu können. Bei Frankfurt ist es zum Beispiel FRA, also FRA. Jetzt Wien zum Beispiel, wo ich hingeflogen bin, war es VIE für Vienna. Es gibt aber auch ganz seltsame Buchstabenkombinationen, die gefühlt gar nichts mit dem Stadtnamen des Flughafens zu tun haben. Mir fällt da jetzt nur spontan Halifax ein in Kanada. Da ist der Drei-Letter-Code YHZ. Also hat halt wirklich gar nichts damit zu tun. Diese Drei-Letter-Codes, hatte ich auch schon mal in der Vergangenheit erzählt, müssen wir auch im Flugbegleiterlehrgang auswendig lernen. Und ja, das sind auch Begriffe, die uns wirklich tagtäglich begegnen, logischerweise, weil wir ja irgendwo hinfliegen und dieser Drei-Letter-Code gibt uns halt Auskunft darüber, wohin wir fliegen. Der steht tatsächlich bei uns im Dienstplan auch immer nur der Drei-Letter-Code drin. So viel dazu. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich so alle oder sehr viele Begriffe, ich werde bestimmt ein, zwei vergessen haben, genannt und euch erklärt, die tagtäglich bei uns in der Fliegerei vorkommen. Also in meinem Arbeitsalltag nutze ich die eigentlich ständig. Und ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden. Und wenn ihr jetzt mal so dem ein oder anderen Flugbegleitergespräch zuhört und lauscht, dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen mehr verstehen. Und es ist schon wirklich ein bisschen wie so eine Art Geheimsprache. Und ja, ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch, auch wenn ich mich ab und zu ein bisschen verhaspelt habe. Ich habe mich heute schwer getan, ich habe es selbst gemerkt, weil es jetzt einfach auch schon sehr spät ist, 21 Uhr und ich den ganzen Tag unterwegs war. Ich kam ja eben erst aus Wien wieder. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm. Ich hoffe auch, wie gesagt, dass die Folge euch trotzdem gefallen hat und freue mich auch wieder, wenn ihr beim nächsten Mal reinhört und natürlich auch, wenn ihr die Podcast-Folge bewertet. Das bringt mir wirklich immer sehr, sehr viel. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, eine schöne Nacht, wenn ihr jetzt den Podcast zu einer späten Stunde hört. Und ich hoffe, dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Höhenluft. Tschüss!